Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Wir blicken hinter die Kulissen. Analysen, Berichte und Debatten aus der Welt der Politik und der Märkte. Werde jetzt Mitglied und erhalte Zugriff auf unsere exklusiven Premium-Inhalte auf mikroökonomen.de.
Wir haben Mittwoch, den 17.12.2025. Hallo und herzlich willkommen zur 336. Folge der Mikroökonomen. Hallo Jens.
Hi Hanna.
So, dann schauen wir mal, was uns heute so ausnahmsweise am Morgen erwartet. Wir werden heute über den AI-Hype und Private Credit zur Finanzierung von Rechenzentren und über das Verbrenner aussprechen, das noch gar nicht aus ist übrigens. Vorab haben wir aber ein paar allgemeine Hinweise. Einerseits wichtig, die Mikroökonomen-Seite und die Foreign Times inklusive Newsletter sind jetzt auf einen neuen Hoster umgezogen und die Website läuft wieder und alles ist wieder auffindbar. Und deshalb war die letzte Folge auch ein bisschen verzögert, ist aber jetzt erschienen. Man kann also jetzt unsere Meinung zum Sachverständigenratsgutachten nachhören. Und außerdem sind auch mehrere Mikrogespräche erschienen, nämlich Marco mit Frank Trentmann zu Deutschlands Krise im historischen Kontext und Marco mit Wolfgang Sprengmann-Kuhn zur Reform des Existenzminimums. Außerdem nochmal Mikrogespräch, Frank Sehren zur deutschen Automobilbranche in Zeiten chinesischer Expansion, das passt ja ganz gut zur heutigen Folge, und Gustav Kressel zur Ukraine in der Foreign Times. Und nochmal Foreign Times, oh mein Gott, was hat Marco die ganze Zeit gemacht? Während er nicht die Website umgezogen hat.
Dem war langweilig.
Ja, genau. Während wir die Website nicht lief, hat Marco offenbar mit 100 Leuten gesprochen und zusätzlich mit Joachim Krause über die nationale Sicherheitsstrategie der USA, die NATO und Europa sehr grundsätzlich gesprochen. Dazu nochmal der Hinweis. Wir haben 2 Podcasts und 2 Newsletter. Der Mikroökonomen-Podcast hat sowohl freie als auch kostenpflichtige Episoden. Die Foreign Times und der Auslandsbericht sind kostenpflichtig und der Mikroökonomen-Newsletter, der seltener erscheint, ist frei und man kann auch alles in einem Abo abschließen über Steady. All das findet ihr auf unserer Website und da findet ihr auch die Kontodaten, falls ihr uns einmalig oder dauerauftragig durch eine Spende unterstützen wollt. Wir freuen uns immer über Interaktion und Lob, Kritik und Hinweise, die ihr uns per Mail zukommen lassen könnt an marco.mh@mikroökonomen.de oder über die Website oder über Reddit kommentieren könnt oder uns auf Mastodon finden unter @mikroökonomen@podcasts.social. Dankeschön für eure Rückmeldungen.
Ich muss auch da nochmal ein großes Lob an unser Subreddit, User aussprechen, weil ich tatsächlich finde, dass das eine, also es gibt nicht immer wahnsinnig viel Feedback, aber wenn es Feedback kommt, finde ich es eigentlich immer sehr, sehr lesenswert.
Ja, da kommen ja auch schon mal Diskussionen auf, das ist wirklich nett und wahrscheinlich auch der beste Weg, um etwas grundsätzlicher ins Gespräch zu kommen, während eben mit Kommentaren oder Mastodon man eher kurzfristigere Rückmeldungen loswerden kann. Worüber reden wir heute nicht?
Ja, ich habe gestern auf Mastodon natürlich den Post von Chris Stöcker gesehen, wo er diese Greenpeace-Differenzanalyse des Monitoring-Berichts zur Energiewende von Katharina Reiches Ministerium und dem Ursprungstext veröffentlicht hat. Es ist einfach so ein Trauerspiel, wie ja, offensichtlich irgendwie Lobbyinteressen und Kulturkampf mittlerweile die wesentlichen Treiber von politischen Entscheidungen in Deutschland zu sein scheinen. Und weil ich das einfach so traurig finde, will ich nicht drüber reden.
Es ist auch zusätzlich peinlich, ehrlich gesagt. Also es ist ja schon an vielen Stellen so offensichtliche Lobbyismus-Einflussnahme, dass nicht mal grob kaschiert wird, finde ich schon. Ist schon auch ein bisschen unprofessionell und unangenehm.
Ja, auf jeden Fall. Aber meine Schwiegermutter sagt immer, ja, wenn man sich da nicht mehr schämt, dann ist es halt auch egal. Ja, dann gehst du halt all in. Und ich habe das Gefühl, dass das irgendwie Konsens unter konservativen Politikern ist.
Ja, und ich habe auch den Eindruck, dass bei Katharina Reiches hat Marco, glaube ich, schon mal vor ein paar Folgen im Sommer oder so gesagt, sie kommt halt auch aus einem anderen Umfeld. Und geht, glaube ich, eben an dieses Ministerium auch so ran, dass es da keinen Verhaltenskodex gibt, hat man manchmal den Eindruck. Aber gibt ja noch andere, die auch so ein bisschen unangenehm auffallen in dieser Regierung und sich irgendwie auch nicht dem Amt entsprechend verhalten. Okay, dann über ein sehr viel schöneres, weniger trauriges Thema, nämlich AI reden.
Naja, ja, ich weiß nicht, ob das weniger traurig ist. Es sind einfach harte Zeiten. Also, ja, lass uns mal über AI reden. Das ist wirklich ein Thema, das schon lange irgendwie in mir gärt. Ich sehe das ja viel von der Investorenseite, egal ob es jetzt irgendwie ja dieser unglaubliche Boom der Aktien ist, die ja eigentlich seit der Corona-Krise straight nach oben irgendwie ziehen, oder ob es eben jetzt auch die Finanzierung von Data Centers, von Rechenzentren durch diverse Finanzierungsformen ist. Das ist einfach ein wahnsinnig großes Thema, auch auf der Investorenseite und nicht nur eben auf dieser ganzen Anwender- und Produktivitätsseite. Um sich dem Thema zu nähern, habe ich mir gedacht, macht es vielleicht nochmal Sinn, so ein paar grundsätzliche Fragen zu fragen und nochmal einen Begriff zu klären, den ich jetzt immer wieder verwende, und der Begriff lautet Private Credit. Und für den vielleicht nicht so investitionserfahrenen Hörer wollte ich nochmal definieren, was das eigentlich ist, wenn man über Private Credit spricht. Im Grunde genommen sind das Finanzierungen, die nicht öffentlich sind. Also so wie Private Equity Beteiligungen an Unternehmen sind, die nicht über die öffentliche Börsen laufen, sondern ja, so über den, na, wie sagt man, über die Ladentheke sozusagen verkauft und gekauft werden. So ist es auch mit Private Credit. Das sind im Grunde genommen Fremdkapitalfinanzierungen von Gläubigern und Schuldnern am Kapitalmarkt vorbei, sondern man redet dann tatsächlich einfach über Mittelsmänner oder manchmal auch direkt miteinander und schließt dann eben ja private Finanzierungen untereinander ab. Das ist das, was unter Private Credit gemeint ist. Das kann eben auch die unterschiedlichsten Formen annehmen. So, worum geht es mir bei diesem ganzen Thema AI-Hype und wie funktioniert das mit der Finanzierung und wie ist das mit den Rechenzentren? Wir sehen, und vor allen Dingen diese Hyperscaler, also die großen Big-Tech-Unternehmen, sehen eben, dass es eine sehr, sehr große Nachfrage nach Rechenkapazität bei ihnen gibt. Hauptsächlich getrieben seitens der großen Unternehmen, die natürlich alle total darauf abfahren, ja, generative KI-Modelle und LLMs im Alltag einzusetzen, um die Produktivität zu erhöhen. Ich glaube, jeder, der schon mal irgendwie in so, ja, in so einem Unternehmenskontext irgendwie gearbeitet hat, der ist damit schon dutzende Male irgendwie in Kontakt gekommen. Egal, ob das jetzt irgendwie Zusammenfassung von irgendwelchen großen Präsentationen ist oder bei meiner Frau wird zum Beispiel überlegt, ob man nicht Protokolle durch eine KI schreiben lassen soll. Also es gibt diese Nachfrage seitens der Unternehmen und die Anbieter der KIs und der LLMs haben so ein bisschen Probleme, diese große Nachfrage zu bedienen. Und die Frage ist sozusagen, wie schaffen sie es, diese Nachfrage zu decken? Naja, sie müssen das Angebot erhöhen. Aber nicht nur dieses Nachfrage-Angebot-Thema ist ein Treiber hinter der Notwendigkeit, mehr Rechenzentren zu bauen, sondern es ist auch ein Wettbewerb unter den Hyperscalern an sich. Ja? Also die versuchen natürlich möglichst früh, möglichst viel eigene KI-Kapazitäten zu schaffen, um sich dadurch Wettbewerbsvorteile gegenüber Wettbewerbern zu generieren. Und das treibt dann eben auch den Bau von neuen Rechenzentren an. Und die Hoffnung dabei ist bei den Unternehmen eben, dass dadurch, dass sie dann Skalenvorteile haben, ihren Technologie-Stack schon optimiert haben, bevor es die Wettbewerber haben, dass sie dadurch einfach besser sind und Wettbewerbsvorteile haben. Ein weiterer Punkt ist, dass die Staaten auch total drauf abfahren. Ja? Also wir sehen das ja in diesen ganzen Sicherheitsstrategien, die formuliert werden und auch in wirtschaftspolitischen Maßnahmen. Ich glaube, China hat das jetzt auch nochmal irgendwie ausgerufen. Ja? Man will eben in AI-Themen weltweit führend werden in den nächsten x Jahren. Also auch Staaten investieren massiv in KI-Infrastruktur aus Gründen der nationalen Sicherheit, um wirtschaftlich weiter in der Führung zu bleiben, aber auch natürlich das Thema technische Unabhängigkeit, technologische Unabhängigkeit vom Ausland, sehen wir auch gerade in der Eurozone. Und hinter all dem steht natürlich immer noch das Versprechen unserer Milliardärsfreunde, dass sie nicht mehr weit von der allgemeinen generellen künstlichen Intelligenz entfernt sind und der es als erster schafft, eben diese Büchse der Pandora, möchte ich sagen, zu öffnen, der verspricht sich davon eben, weiß ich nicht, die Weltherrschaft oder so. Und jetzt habe ich tatsächlich irgendwo einen McKinsey-Report unter die Finger gekriegt und McKinsey berichtet davon, dass sie davon ausgehen, dass bis zum Jahre 2030 die Investitionen in diese Rechenzentren, in denen man eben diese KI-Modelle trainiert und dann hinterher auch nutzt, dass die Investitionen in diese Rechenzentren bis 2030 auf weltweit auf ca. 6,7 Billionen US-Dollar anwachsen werden. Also von hier ab noch 4 Jahre, 6,7 Billionen US-Dollar zum Vergleich oder um mal so ein bisschen Gefühl dafür zu haben, was das eigentlich für eine Größe ist. Wenn man das Bruttoinlandsprodukt von Deutschland und Italien des Jahres 2024 addiert, dann landet man ungefähr bei 7 Billionen US-Dollar. Also die Wirtschaftsleistung gemessen im Bruttoinlandsprodukt der beiden Länder, das sind ungefähr, würde ich sagen, 120, 130 Millionen Einwohner innerhalb eines Jahres entspricht ungefähr der Summe der Investitionen für die nächsten 4 Jahre nur allein für Rechenzentren für KI, was ich, als ich mir das selber angeschaut habe, habe ich mir gedacht, boah, das ist schon eine Menge Geld, eine Menge Kapital, was da reinfließen soll, laut McKinsey. Eigentlich wären die großen Tech-Unternehmen ja theoretisch in der Lage, sollte man meinen, diese Investitionen zu stemmen, weil die machen ja auch tatsächlich Umsätze und Gewinne von mittelgroßen bis kleinen Ländern, so an Wirtschaftskraftvergleich. Ja. Also das Quartalsergebnis von Apple, das ist halt einfach massive Milliarden. Da sollte man meinen, dass diese großen Unternehmen die Finanzierung auch wuppen können. Jetzt haben wir aber in den vergangenen Monaten, und ich glaube, ich hatte das mit Marco auch schon mal kurz angesprochen, schon eine Menge von Finanzierungsdeals für Rechenzentren gesehen, aber was diese Deals alle so ein bisschen gemeinsam haben, ist, dass die großen Tech-Unternehmen gar nicht mit eigenem Geld in diese Deals reingehen, sondern sich immer irgendwie Investoren zu Rate ziehen, um diese Rechenzentren zu bauen. Also Ziel ist es sozusagen schon selber Zugriff auf die Rechenzentren zu haben, aber nicht so viel des eigenen Geldes da reinzupacken und vor allen Dingen nicht so viel des eigenen Geldes und auch nicht so viel des eigenen Risikos in dieses Thema zu investieren. Also in vielen dieser Deals ist es eben so, dass sich die Tech-Unternehmen versuchen, irgendwie ihre Bilanz von den Risiken des Betriebes von AI dann irgendwie doch so bisschen zu isolieren. Und das führt dazu, dass die Deals recht undurchsichtig werden.
Ist es nicht so, dass auch teilweise das Risiko, also man wartet ja darauf, ob es eine Blase ist sozusagen, aber ich habe den Eindruck, es ist auch ein bisschen, sich gegenseitig die Kapazität, die Konkurrenz rauszudrängen.
Ja.
Also eben Zugriff auf, was ist ja jetzt quasi schon knappe Ressource,
ja.
Rechenzentrumsausstattung, da quasi die Ressource zu sichern, nur damit die anderen sie nicht kriegen, ohne dass man weiß, ob man es brauchen wird.
Ja, genau. Aber die Frage ist halt, wie man das sozusagen geschäftsschonendsten macht, ja?
Ja, eben, klar.
Weil was du ja nicht willst, ist sozusagen in so einen Wettbewerb zu gehen, der dir dann auch selber finanzielle Nachteile gibt. Und das ist
ja umso mehr.
Ja, eigentlich. Genau. Ja, genau. Und das ist eben, finde ich, eigentlich das Interessante aus so einer Investitions- bzw. Finanzierungsbrille, sich das mal genauer anzuschauen. Weil durch dieses Verlangen der großen Tech-Unternehmen nicht so sehr ins Risiko zu gehen, aber trotzdem irgendwie so die Benefits zu bekommen in der Zukunft, entwickeln sich ganz, ganz absurde Finanzierungskonstruktionen. Die New York Times hat einen interessanten Artikel dazu geschrieben, der für mich auch so ein bisschen der Trigger war, das hier mal zu besprechen. Die New York Times hat drüber gesprochen oder geschrieben, wie Meta ein Rechenzentrum in Louisiana finanziert und bauen lässt. Im Volumen von 30 Milliarden Dollar geht es da wohl so ungefähr. Also, was hat Meta gemacht? Die haben, um dieses Rechenzentrum zu bauen, erstmal eine Zweckgesellschaft gegründet, ja, ein sogenanntes SPV. Wir kennen diese Abkürzungen und diese Begrifflichkeiten ja irgendwie noch aus der Finanzkrise. Und diese SPV von Meta nennt sich Baynet Investor und arbeitet wiederum mit einer Private Equity, Private Credit Firma zusammen, die nennt sich Blue Owl Capital. Und Blue Owl verspricht eben Meta, für dieses SPV Investoren zu finden, um eben Geld zu bekommen für die Errichtung des Rechenzentrums. Also Meta kümmert sich zwar selber um den Bau und Blue Owl kümmert sich letztlich um die Finanzierung. Und als Teil der Vereinbarung zwischen Meta und Blue Owl sichert dann Meta eben zu, dass sie das Rechenzentrum, was dem SPV Baynet gehört, zu mieten. Ja, also Meta ist dann sozusagen der Mieter der Zweckgesellschaft Baynet, die dann eigentlich der Betreiber des Rechenzentrums ist. Und warum macht Meta das? Naja, weil sie eben letztlich das Risiko der Finanzierung aus der eigenen Bilanz rauskriegen wollen und ja letztlich nur noch diese ja, Mietkosten für dieses Rechenzentrum ausgeben wollen. Ja, das können sie dann als Betriebsausgaben in ihrer G&V verbuchen und müssen aber die Schulden im Rahmen der Investitionen für dieses SPV eben nicht in ihrer Bilanz zeigen. Das sind ja dann die Schulden des SPV und nicht die Schulden von Meta. So, jetzt ist die Frage, wie kommt Blue Owl eigentlich an das Geld, um dieses Projekt zu finanzieren? Also wir reden von 80% von 30 Milliarden. Naja, Blue Owl verspricht eben, wir suchen Investoren und das haben sie gemacht oder machen sie aktuell, indem sie eben an große Kapitalsammelstellen rangehen. Hier in dem konkreten Falle war es eben PIMCO, also eine Tochter der Allianz, die spezialisiert ist darauf, vor allen Dingen institutionellen Anlegern Asset Management zu machen. Entweder Anleihefonds anzubieten oder eben halt auch Private Equity, Private Credit Finanzierungen an institutionelle Kunden zu verkaufen. Und diese institutionellen Kunden wollen natürlich auch einfach irgendwie teilhaben an diesem AI-Boom. Also das ist ein easy sell, würde ich sagen, wenn PIMCO irgendwie an institutionelle Kunden rangeht und Finanzierung von Rechenzentren dort verkauft. Und in diesem New York Times Artikel wird dann irgendwie ein Professor für Corporate Accounting zitiert, der sagt, naja, Ziel von Meta oder Ziel von diesen ganzen Finanzierungen ist es eigentlich, möglichst die eigenen Rechenzentren mit Other People's Money zu finanzieren. Das fand ich einen ganz coolen Ausspruch. Und damit erreicht eben Meta eben dieses Ziel, raus aus der eigenen Bilanz, möglichst viel Geld von anderen Leuten zu nehmen, um irgendwie auch so ein Risikosharing dort zu betreiben. Denn wenn sich rausstellen sollte, dass der KI-Boom weniger abgeht, als es irgendwie derzeit erhofft oder prognostiziert wird, dann kann Meta natürlich einfach dem SPV kündigen und sagen, liebe Leute, wir brauchen dieses Rechenzentrum nicht mehr. In dem konkreten Fall ist es eben ab 2033 möglich. Und dann müssten sich natürlich die Anleihekäufer dieser Anleihen, die PIMCO verkauft hat, irgendwie sich überlegen, naja, wo kriegen wir denn jetzt eigentlich die Coupons her, die uns versprochen wurden? So ist sozusagen dieser konkrete Deal aufgebaut. Das ist an sich, ehrlich gesagt, erstmal gar nichts groß Neues. Solche Art von Finanzierung von großen Projekten werden wirklich ständig getätigt. Ja? Also wir kennen das auch in Europa, zum Beispiel bei Infrastrukturprojekten wie Windparks, bei Autobahnen. Die A3 zum Beispiel zwischen Würzburg und Frankfurt ist, glaube ich, so ähnlich finanziert worden. Oder auch große Photovoltaikinstallationen, die letztlich alle sehr, sehr ähnlich ablaufen. Ja? Und meistens gibt es dann irgendwo noch so einen Garantiegeber im Hintergrund, der im Zweifelsfall, wenn die Cashflows dann nicht so kommen, wie erhofft, dann irgendwie noch einen Eintritt, ja, und halt noch eine Garantie abgibt. In dem Fall von Meta ist das eben auch der Fall. Also für die Investoren dieses Private Credit Anleihen ist eigentlich das Risiko, was sie haben, dass Meta nicht bezahlen kann. Und das ist natürlich ein relativ geringes Risiko. Warum ist das Ganze jetzt irgendwie eigentlich nennenswert? Naja, problematisch wird es halt, wenn dieser ganze AI-Boom zu so einem FOMO-Ding wird, ja, also so ein bisschen, wie wir das schon aus diesem Dotcom-Bubble kennen und auch aus der GFC kennen, also wenn einfach zu viele Investoren so scharf darauf sind, Teil des Booms zu werden und auch scharf darauf sind, irgendwie selber so ein bisschen, ja, ein Stück vom Kuchen abzubekommen und das dann dazu führt, dass Finanzierungsprojekte nicht mehr sauber analysiert werden. Sind wir an dem Punkt? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht wirklich. Aber ich finde, es gibt schon vermehrt Anzeichen, dass das Thema zunehmend absurd wird. Ein paar Beispiele, die ich gesammelt habe. Also ich glaube, wo mir der Hut am krassesten irgendwie, wie sagt man, der Hut
hochgeht, oder?
Geflogen ist.
Was? Der Hut hochgeht, oder?
Ja, genau, wo mir der Hut am meisten hochgegangen ist, danke, war, als ich gelesen habe, und zwar, das war eine Baron-Story. Ich glaube, das ist jetzt nicht so ein Qualitätsmedium, aber es ist auch nicht total absurd. Also man kennt den Namen, würde ich sagen. Also SpaceX und Blue Origin, also die Raketenfirmen von Musk und Bezos, werden wohl aktuell schon hochgehandelt dafür, Rechenzentren im Weltraum anbieten zu können. Weil man glaubt halt, da hätte man nicht das Problem mit der Stromversorgung und mit der Kühlung. Mit der Kühlung, ehrlich gesagt, das halte ich für physikalisch nicht richtig, weil wenn du im Vakuum bist, dann hast du keine Möglichkeit, die Wärme irgendwie abzuleiten. Keine Ahnung, ich bin ja kein Physiker, aber mir scheint das wirklich komplett absurd. Und ein Thema, was du gerade schon angesprochen hast, Hannah, wir sehen halt auch von den großen Unternehmen, dass dieser AI-Hype Schoten treibt, um Wettbewerber aus dem Markt zu drängen, beziehungsweise man greift zu unfairen Mitteln. OpenAI hat irgendwie am 1. Oktober bekannt gegeben, dass sie die komplette Jahresproduktion fürs nächste Jahr bei, ich glaube, Samsung und einem südkoreanischen Chiphersteller, also Speicherhersteller, schon sich gesichert haben. Ich glaube, das macht ungefähr 40% des gesamten RAM-Weltproduktion des nächsten Jahres aus. Und ich habe eine Geschichte dazu gefunden, dass die sich tatsächlich gar nicht den eigentlichen Speicher gesichert haben, sondern die Silizium-Wafer nur. Also wäre für mich ehrlich gesagt auch so ein Punkt auf der Checkliste, sind wir an einem schon ziemlich gefährlichen Punkt. Ich weiß nicht, wie viel da dran ist, aber naja, es gibt irgendwie diese Geschichten irgendwie schon, die im Umlauf sind. Dann sehen wir noch etwas, das nennt sich Neocloud-Anbieter. Und Neocloud-Anbieter sind Startups, die dieses ganze Thema kurzfristige Adaption auf eine erhöhte Nachfrage versuchen, so ein bisschen zu bedienen. Also Neocloud-Anbieter sind letztlich Betreiber von Rechenzentren, die sammeln sich Geld ein, stellen ein Rechenzentrum hin und verkaufen dann dieses Rechenzentrum als Dienstleistung an eben diese großen Hyperscaler. Und das Interessante ist bei diesen Neocloud-Anbietern, die haben teilweise absurde Bewertungen, ohne wirklich Gewinne zu erzielen. Also ich glaube, der bekannteste, fällt mir gerade der Name nicht ein, irgendwas Cloudwave oder so, ich muss nochmal nachschauen. Die machen irgendwie definitiv die nächsten 2 Jahre keinen Gewinn, sind aber schon mit einer dreistelligen Milliardensumme irgendwie an den Börsen bewertet gewesen. Da ist jetzt der Aktienkurs gerade eingebrochen, weil die so ein bisschen Probleme haben. Aber das ist für mich auch etwas, das erinnert mich einfach doch sehr an die Dotcom-Bubble. Und dann bin ich auch fertig mit meinem Thema. Dann haben wir noch etwas, was uns doch sehr, sehr, sehr an die Subprime-Krise des Jahres 2008, 2009 erinnert, nämlich das Thema Rating. Diese Private Credit Finanzierungen, die brauchen, um für institutionelle Investoren interessant zu sein, ein Rating von einer Ratingagentur. Und Bloomberg hat vor 2 oder 3 Monaten ein relativ interessantes Big Take dazu veröffentlicht, also einen großen Artikel zu einer Firma, die nennt sich Egan Jones Rating. Die haben sich darauf spezialisiert, eben solche privaten Finanzierungen zu raten für so SPVs sozusagen. Ja? Also die SPVs zahlen einen Betrag an diese Ratingagentur, dann kommt die Ratingagentur, schaut sich das Ganze, die Finanzierung an, kommt mit dem Rating raus, die Ratingagentur hat Geld verdient und das SPV kann Anleihen begeben mit einem Rating. Das Interessante an Egan Jones Rating ist, dass sie genau 20 Analysten haben und mit diesen 20 Analysten im Jahr 2024 3000 verschiedene Investments geratet haben. Die SEC ist auch darauf aufmerksam geworden. Es gibt aktuell wohl Vorermittlungen. Es gibt aber noch kein offizielles Statement seitens der SEC, was das genaue Problem ist. Allerdings ist eins klar, und das ist wirklich, finde ich, eine Parallele aus der Finanzkrise. Das Rating, was auf diesen Finanzierungen drauf ist, ist schon sehr klar immer dafür gedacht, irgendwie im Investment-Grade-Bereich zu bleiben. Und damit ermöglicht man es eben den großen US- Pensionsfonds und Lebensversicherungen insbesondere in diese Finanzierung zu investieren, weil eben für Investment-Grade-Investments verhältnismäßig geringe Risikoaufschläge nur benötigt werden. Das heißt, das macht diese Investments tatsächlich attraktiv für große institutionelle Investoren. Und genau das haben wir mit diesem Thema CDOs, ABS, Investitionen in US-Subprime-Kredite ja auch 2008, 2009 gesehen. Also ich würde sagen, so eine Handvoll, halbes Dutzend voll an großen, großen Ausrufezeichen und Warnmeldungen, die man immer wieder lesen kann. Ich finde, es erinnert doch sehr an ein Bubble-Territory, in dem wir sind. Und zwar nicht nur auf der Aktienseite, sondern auch auf der Kreditseite. Ja, das macht mir so ein bisschen Sorgen, ohne dass ich jetzt laut, wir sind in der Dotcom-Bubble 2.0 oder in der GFC 2.0 rufen würde. Aber ich finde, man muss zumindest da sehr, sehr genau hinschauen aktuell.
Man hat schon gewisse Parallelen ganz eindeutig. Und dann ist ja auch so, je komplexer diese Finanzierungsdeals, desto mehr Gewinn muss am Ende dabei rauskommen. Wenn also die Investitionen schlagen dann nicht so zu Buche, aber gleichzeitig muss auch noch mehr, ist es quasi zum Gelingen verurteilt, wenn man dann eben noch einen Investor für das Gebäude und eine Miete und einen Neocloud-Anbieter und alle auch noch mit ein Stück vom Kuchen haben wollen.
Ja.
Wetten ja noch mehr darauf und dadurch verlängert sich natürlich im Zweifel auch die Blase.
Da kommt dann tatsächlich so ein bisschen meine Honorable Mention ins Spiel, weil tatsächlich ich mache mir seit Wochen schon, zerbreche ich mir den Kopf, was denn eigentlich bei Apple los ist. Und zwar nicht aufgrund der Qualität ihrer Software, die die gerade raushauen. Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber die Frage ist ja, warum macht Apple eigentlich in dem ganzen Quatsch nicht mit? Ja? Also die investieren nicht viel Geld in AI. Die investieren gar kein Geld in eigene Rechenzentren, was das Training von so Large Language Models angeht. Die haben mal so einen kleinen Deal mit Google jetzt irgendwie abgeschlossen über die Nutzung von Gemini in Apple-Produkten. Aber da reden wir irgendwie über so einen 10-Milliarden-Deal. Ich glaube, Google zahlt allein 30 Milliarden jedes Jahr an Apple, damit irgendwie die Google-Suchmaschine irgendwie der Standard-Suchmaschine in Apple-Produkten ist. Also von der Größenordnung her ist Apple da einfach überhaupt nicht dabei. Und für mich ist echt wirklich die Frage, sind die blind? Also machen die den gleichen Fehler wie die deutschen Autobauer, was vor 15 Jahren gemacht haben, ja? Oder wissen die mehr und schätzen das Thema einfach anders ein und freuen sich dann irgendwie hinterher darüber, nicht in diesen Craze mitgemacht zu haben. Ich weiß es nicht.
Na, das wird sich zeigen, ob sie auf der Nokia-Seite der Welt stehen, aber man kann es sich ja fast nicht vorstellen. Aber gut, ja, spannend und durchaus besorgniserregend und zusätzlich an so Stellen wie Rechenzentren im All auch noch maximal nervtötend.
Ja, das ist ja wirklich total bescheuert.
Also, allein die Idee. Ja, naja. Also nicht, dass nicht auch, also wir sehen es ja an Starlink, es ist ja durchaus nicht, dass da Bedenken bezüglich der Nutzung des Alls das vorderste Problem sind. Okay, aber von Apple geht es ja quasi direkt über Nokia über zu meinem Thema. Denn die deutsche Autoindustrie versucht, das Industriemuseum Deutschland noch ein bisschen zu verlängern und hat sich eine kleine Brieffreundschaft mit Ursula von der Leyen angefangen in den letzten Monaten mit dem Ziel, das schon beschlossene Verbrenner aus rauszuschieben, beziehungsweise eben ganz abzuschaffen. Man weiß es nicht genau. Vielleicht nochmal zur Erinnerung. Es geht um europäische Politik. Die EU hat sich darauf geeinigt, dass ab 2035 keine Neuzulassungen für Autos mit einem Verbrennermotor mehr erfolgen sollen, und zwar auch Hybrid. Also bisher gilt es dafür, dass nur noch reine E-Autos ab 2035 zugelassen werden können. Da ist ja Habeck viel für gescholten worden, aber am Ende halt handelt es sich um eine EU-Regelung, die dann de facto bedeuten würde, eine vollständige Reduktion der CO2-Emissionen für Autos um 100% im Betrieb. Jetzt hat ja Merz letztens erst eine grandiose Rede gehalten, aus was er alles wieder aussteigen will. Er macht jetzt Schluss mit Aussteigen. Atomausstieg, Verbrennerausstieg, Gasheizungsausstieg macht er alles rückgängig. Und entsprechend setzt er sich auf dem internationalen Parkett auch dafür ein, das Verbrenner aus rauszuschieben oder rückgängig zu machen. Ebenfalls über den Vektor Ursula von der Leyen, logischerweise. Das ist ja der Angriffspunkt für deutsche CDU-Politiker. Ja. Und er tut das in einer Koalition mit anderen Ländern, wo sich schon rausliest, was deren Gemeinsamkeit ist. Nämlich Italien, Polen, Ungarn und Tschechien sind die Länder, die sich dafür einsetzen, das Verbrenner aus aufzuweichen oder zurückzudrehen. Alles Länder mit einer relativ schwer industrielastigen, also Italien nicht, aber Polen, Ungarn, Tschechien, auf Basis dessen, dass sie zurzeit in Stahl- und Autoproduktion durchaus auch einen Schwerpunkt haben und auch eher an Unternehmen hängen, die jetzt nicht sehr viel in den Elektromarkt investiert haben. Außerdem eben sowieso Probleme haben, die Emissionsziele einzuhalten und entsprechend ein Interesse daran haben, dass die Emissionsziele reduziert werden. Und zusätzlich Italien, wo man sich ja schon generell aus politischen Gründen fragen muss, genauso wie bei Ungarn, ob das jetzt die besten Partner sind, um auf dem EU-Parkett zu verhandeln. Aber jedenfalls Italien ist auch sehr vehement an der Front, die Kommission unter Druck zu setzen. Herr Merz hat wohl 1:1 Gespräche mit Ursula von der Leyen geführt und auch viele Briefe geschrieben, gemeinsam mit diesen Partnern in den letzten Monaten. Er hat ja am Ende schon das Versprechen mit in den Wahlkampf eingebracht, das Verbrenner zurückzudrehen. Also muss er da jetzt was tun. Die deutsche Automobilindustrie in der Breite ist da voll dafür, möchte also unbedingt, dass weiterhin Verbrenner zugelassen werden dürfen ab 2035. Allerdings nicht VW. VW hat sanftere Töne angeschlagen in Interviews, es wurde mehrfach gesagt, nein, VW möchte Sicherheit haben für die Investitionspolitik, hat jetzt auch viel investiert im Bereich E-Autos und sieht das nicht so kritisch. Sie haben jetzt auch nicht gesagt, nein, wir sind dagegen, dass das Verbrenner rausgeschoben wird, aber sie haben sich zumindest auch nicht da vehement eingebracht. Und verbunden mit VW hat Spanien sich sehr deutlich gegen eine Rückkehr vom Verbrenner aus positioniert, denn in Spanien produziert VW jetzt die kleinen Elektroautos. Die Begründung aus der Automobilbranche ist, dass die Bestellungen für E-Autos hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind und man deshalb jetzt Sorge hat, wenn man da zu viel investiert, dass es eben doch nicht die Nachfrage generiert und deshalb nicht die führende Technologie ist bis 2035. Am Ende war also 2035 so gewählt, weil bis dahin eh alle auf E-Autos umgestiegen sind und jetzt haben sie Sorge, dass nicht alle bis dahin auf E-Autos umgestiegen sind und wollen es deshalb jetzt zurückdrehen. Ich finde ja, von jetzt bis 2035 ist noch sehr viel Zeit und da könnte durchaus auch die deutsche Automobilindustrie noch einiges bewegen in der Umstellung ihrer Strategie. Das ist ja nicht morgen. Und ein Erwartungshorizont von 10 Jahren lässt sich schon auch noch ein bisschen drehen. Wäre natürlich besser, man hätte vor 5 Jahren damit angefangen, denn es ist ja nicht so, dass das Verbrenner aus erst gestern beschlossen wurde. Hätte man sich nicht versprochen, dass sich daran nochmal was ändert, hätte man schon früher was tun können und nicht das Ganze verschlafen. Ja, jetzt hat die EU-Kommission sich also tatsächlich erweichen lassen und hat gestern einen Vorschlag vorgelegt eines Kompromisses. Und es ist tatsächlich ein Kompromiss, denn sie haben nicht gesagt, es dürfen weiter alle Autos zugelassen werden, sondern sie haben gesagt, ja, sie könnten sich vorstellen, dass weiterhin Hybride und E-Autos mit Range Extender zugelassen werden können. Allerdings nicht für große Abnehmer, also Autoverleihfirmen, die Post, die Telekom und so weiter. Also große institutionelle Autokäufer sollen davon ausgenommen werden und so eine Verpflichtung haben, E-Autos zu kaufen. Für den Privatmarkt könnte man sich aber vorstellen, Hybride und Range Extender weiterhin zu akzeptieren. Dadurch würde das Reduktionsziel bei den CO2-Emissionen für den Flottenverbrauch von 100% auf 90% gesenkt werden können. Das heißt, ungefähr 10% CO2-Emissionen dürften dann ab 2035 im Flottenverbrauch noch da sein. Allerdings soll das ausgeglichen werden durch eine Verpflichtung, nur noch grünen Stahl zu verwenden und die Autos e-fuel-fähig zu machen auf jeden Fall. Darüber sollen dann wiederum CO2-Emissionen eingespart werden. Jetzt sind die Autofirmen auch nicht gänzlich doof und wissen, dass auch bis 2035 die Produktion von grünem Stahl und e-fuels nicht auf dem Niveau sein wird, dass man in jedes von Privatkäufern gekaufte Auto nur noch grünen Stahl reinbauen kann, wenn es denn einen Verbrenner hat. Da ist ja klar, dass eigentlich grüner Stahl auch auf Dauer nur für ganz bestimmte Zwecke einsetzbar sein wird oder zumindest nicht unbedingt im Privatautobereich die Skalierung in der Form erfolgen kann. Und bei E-Fuels, ja.
Die sind einfach ineffizient.
Ja, genau.
Das wird es nicht geben, großen, breiten Maßstab.
Ja, also das ist letztlich Augenwischerei. Wenn das die Voraussetzung ist, dann ist es natürlich wirklich nur ein Kompromiss und nicht das, was die Autoindustrie sich erhofft hatte. VW hat dann gesagt, ja, okay, finden wir einen okayen Deal. Alle anderen sind Sturm gelaufen und haben jetzt eben erklärt, das sei nur Augenwischerei, Lippenbekenntnis, das wäre gar kein Zurück, das sei in der Praxis völlig wirkungslos. Ja, ach. So ist es, glaube ich, gedacht gewesen. Also der Verband der deutschen Automobilindustrie und die europäischen Partner, Geschwistervereinigungen sagen, das hat mit Technologieoffenheit nichts zu tun, das ist drangsalierend für uns, das halten sie für fatal, das wird den Automobilstandort Europa massiv schädigen und die Mitgliedstaaten sollten diesen Vorschlag unbedingt verhindern. Ja, Friedrich Merz hat gesagt, er ist ganz zufrieden. Das sei ein klares Signal, dass die Regulierung im Automobilbereich senkt. Für mich liest es sich so, als würde es komplizierter werden. Aber gut, und sich richtige Schritte zeigt in Richtung Technologieoffenheit, Klimaziele mit Marktrealitäten zu verbinden und Unternehmen und Arbeitsplätze besser zusammenzubringen. Kann man so sehen.
Ja.
Auch unser Bundesumweltminister bewertet den Vorschlag positiv. Interessant, sein Job wäre ja eigentlich auf jeden Fall alles, was dem Klima mehr schadet, schlechter zu finden. Aber er meint, die Klimawirkung bleibt bestimmt erhalten und die Regeln werden nur flexibler. Was er allerdings auch gesagt hat, und das ist ja völlig wahr, Elektroautos sind technisch überlegen, werden immer besser und billiger und fast alle Neuwagen in Europa werden ohnehin Elektroautos sein. Und so ist das Ganze ja auch eigentlich gestrickt worden. Ja, also die Einschätzung darüber geht insgesamt auseinander. Es ist aber auch noch gar nicht klar, ob das so kommen wird, denn das ist ja nur der Vorschlag der Kommission. Es muss noch im Länderrat beschlossen werden. Also am Ende müssen 55% der Mitgliedstaaten mit mindestens 65% der Bevölkerung dem Ganzen zustimmen. Und außer muss es durchs Parlament, wobei wir im Parlament ja gesehen haben, dass die ethischen Grundsätze gewisser konservativer Parteien auch ein bisschen wackelig sind und entsprechend sich vermutlich da eine Mehrheit finden lässt im EU-Parlament. Aber das ist alles noch zu durchlaufen und es ist entsprechend wird es auch noch Verhandlungen darüber geben, wahrscheinlich. Es ist aber auf jeden Fall doof. Also, das macht das Ganze, darüber brauchen wir gar nicht diskutieren. Es ist technologisch doof. Alle Ökonomen von der ganz unternehmensnahen Seite bis zur ganz arbeitnehmernahen Seite sagen relativ einhellig, das ist eine doofe Idee. Es gab dazu schon, bevor jetzt überhaupt der Vorschlag veröffentlicht wurde, massive Kritik von Ökonomenseite. Monika Schnitzer hat sich dazu geäußert. Dann eben Kollegen sowohl vom WI als auch vom arbeitnehmernahen Institut IMK und alles dazwischen haben alle gesagt, das schafft unternehmerische Unsicherheit anstatt Sicherheit zu schaffen. Also jetzt von der Umweltwirkung mal ganz abgesehen und der Frage, ob Elektroautos sich nicht sowieso durchsetzen, ist es so, dass wenn der Industrie vorgegaukelt wird, es wird noch die Möglichkeit geben, Hybride zuzulassen, dann wird jetzt in Hybride investiert werden und dann steht man in 10 Jahren da und sieht dann, die werden aber nicht gekauft, sondern die Leute kaufen sowieso alle E-Autos. Das heißt, es ist nur ein klebendes Pflaster auf eine riesige Wunde und diese Wunde ist dadurch entstanden, dass die Autoindustrie den richtigen Zeitpunkt verpasst hat zu investieren und sich auch von manchen Sachen zu verabschieden. Und insbesondere die Deutschen, also man sieht ja, dass andere auch europäische Automobilkonzerne durchaus schon sehr viel weiter sind mit ihrer Produktpalette und dass eben selbst VW sich im Grunde jetzt den Schritt gegangen ist, nur noch E-Autos weiterzuentwickeln und eben die französischen Autokonzerne auch schon sehr viel weiter sind. Und entsprechend ist es eigentlich, schafft es eine künstliche Sicherheit wie so ein Schutzschild um eine Technologie, die dann irgendwann trotzdem sterben muss. Und da hat Monika Schnitzer das nämlich, so kam ich eben drauf, mit Nokia verglichen und gesagt, naja, wir kennen das Beispiel ja, dass Tastenhandys auch zum Scheitern verurteilt waren und Nokia sich entschlossen hat, trotzdem daran festzuhalten und wir sehen, wie es Nokia ergangen ist. Und diesen Vergleich kann man durchaus ziehen, denn letztlich, klar, bei den Neuzulassungen und den Bestellungen hängt es noch etwas hinterher. Da muss man aber auch fragen, wie seit Angebot und Nachfrage gibt es vielleicht für manche Nachfrager einfach noch kein passendes Auto. Wir haben bisher große Probleme im niedrigpreisigen Segment und bei wertigen Kleinwagen zum Beispiel. Da macht VW jetzt was, aber bisher ist es eben auch für manche Fahrzeugklassen noch schwierig, an ein bezahlbares E-Auto zu kommen. Das entwickelt sich aber und würde sich schneller entwickeln, wenn man was machen würde.
Und natürlich muss man auch einfach sagen, dass der Staat im Rahmen seiner Infrastrukturaufgaben auch nicht wirklich dafür sorgt, dass Elektroauto besitzen, sich besser in den Alltag integrieren lässt. Ja. Also egal, ob es jetzt irgendwie Zugang zu öffentlichen Ladesäulen angeht oder die Verbreitung von Ladeinfrastruktur in ländlichen Gebieten. Es ist einfach von vorne bis hinten immer mit Aufwand verbunden, ein Elektroauto zu fahren. Insbesondere dann, wenn man zu den Menschen gehört, die nicht über Hauseigentum verfügen. Also Hauseigentümer, naja, die bauen sich halt eine Photovoltaikanlage irgendwie aufs Dach, schmeißen sich eine Wallbox irgendwie in die Einfahrt und laden dann jede Nacht ihr Auto oder jeden Tag ihr Auto mit dem Solarstrom, den sie vom eigenen Dach beziehen. Aber Leute, die halt nicht über Eigentum verfügen, nicht über Wohneigentum verfügen, sind auf öffentliche Ladeinfrastruktur angewiesen. Und die ist in den Städten nicht besonders gut. Die ist in Ordnung, würde ich sagen, aber nicht besonders gut. Und auf dem Land ein absolutes Desaster, wenn man von den Autobahnen wegkommt.
Mhm. Und das zeigt sich zum Beispiel auch bei den europäischen Staaten, die sich sehr dafür einsetzen. Also natürlich die skandinavischen Staaten, aber auch Frankreich zum Beispiel ist gegen eine Abkehr vom Verbrenner aus, unter anderem deshalb, weil der französische Staat schon viel in Ladeinfrastruktur investiert hat und weil die Versorgung mit Ladeinfrastruktur in Frankreich sehr viel besser ist als in Deutschland, sowohl entlang der Autobahnen als auch im städtischen Bereich. Und soweit ich gehört habe, ist es in Spanien ähnlich. Und Spanien hat natürlich auch den Vorteil, muss man ganz klar sagen, dass die Solarproduktion höher ist im öffentlichen Netz. Und da gleichzeitig kriegen wir da halt wieder aufs Brot geschmiert, dass halt unser Stromnetz auch einfach nicht ausreichend ist. Also dass wir eben gleichzeitig auch noch die europäischen Verlierer in Sachen Stromnetzausbau sind und wir immer wieder rausschieben, dass überall Smart Meter eingebaut werden. Das ist jetzt schon das dritte oder vierte Jahr, in dem die Smart Meter Ausbau nicht erreicht wird. Und das sind ja alles Voraussetzungen dafür, dass wir im Stromnetz auch konstant genug erneuerbaren Strom haben und dass wir mit einem deutlichen Anstieg der Stromverbraucher umgehen können. Denn natürlich, wenn jedes Auto ein Stromverbraucher und nicht mehr ein Spritverbraucher ist, dann brauchen wir auch ein entsprechend leistungsstärkeres Stromnetz. Und wir könnten das im Stromnetz handeln, wenn jedes Auto auch ein öffentlicher Akku wäre. Ja. Dafür müssten wir halt aber Smart Meter ausbauen und bidirektionales Laden. Und da sind wir eben auch weit hinter dem, was wir als Entwicklungsziele hatten. Und da spielt jetzt halt unsere Strom- und Netzkonzerne, unsere Gasanbieter, unsere Automobilindustrie, die stoßen halt alle in die gleiche Richtung und dann kommt noch die Öllobby obendrauf. Das ist also dieses Argument, also man kann letztlich aus ökonomischer Sicht kann man sagen, okay, wir sind eigentlich, was Ladeinfrastruktur und Stromnetz anbelangt, dafür nicht gewappnet und müssen in den nächsten 10 Jahren sehr viel tun, damit das geht und ja auch schon früher, denn diese Investitionsspanne, wenn man sich privat ein Auto kauft, ist halt lang. Das heißt, wer in 2 Jahren die Entscheidung trifft, sollte auch schon wissen, dass das Stromnetz dem Rechnung trägt. Damit es sich für die Autofirmen wiederum lohnt, muss es ja kontinuierlich nach oben gehen und nicht zack, in 10 Jahren erst kaufen alle ihr Auto. Dann, genau, sind unsere Autokonzerne denkbar schlecht für den Wettbewerb gerüstet und halten deshalb so vehement an Verbrennern fest, weil sie keine guten Antworten haben, was die Marktnachfrage anbelangt. Wir sind außerdem in einer wirtschaftlichen Krisensituation, die unter anderem durch die Automobilindustrie getrieben wird, aber die auch wieder auf die Automobilindustrie zurückfällt. Denn natürlich ist die Nachfrage insgesamt, Leute entsparen oder ersparen halt eher daran, dann vielleicht keinen Neuwagen, sondern ein Gebrauchtfahrzeug zu kaufen, wenn es gerade bei den Einkommen nicht so gut aussieht. Und es ist eh keine gute Zeit für langfristige Investitionen auf dieser Basis, weil wir auch nicht sehen, ob jetzt das Wachstum in den nächsten 3, 4, 5 Jahren entsprechend zurückkommt. Und dann ist ein Argument, was auch relativ stark eben von wirtschaftsnahen Forschungsinstituten vorgebracht wird, ist, dass wir Marktanteile an China verschenken dadurch. Also indem wir nicht schnell einen Hochlauf bei den Investitionen in E-Autos haben, wird die Nachfrage, die dann kommt, durch chinesische Firmen gedeckt werden. Und da ließe sich natürlich regulatorisch und mit Zoll ein bisschen was dran drehen, aber wir können halt nicht einen Zoll auf chinesische Autos erheben, wenn es keine Alternative aus europäischer Produktion gibt. Sondern wir bräuchten erst für alle Fahrzeugklassen bezahlbare Alternativen aus europäischer Produktion, bevor wir chinesische E-Autos bezahlen. Und ja, China hat sich eingekauft bei europäischen Konzernen. Wir vertreiben Joint-Venture-Modelle zum Teil und kommen mit ihren eigenen extra für Europa produzierten Fahrzeugen. Darüber hat Marco ja schon hinlänglich hier und da mal gesprochen. Und wir verlieren da sowohl Know-how als auch technologische Offenheit in diese Richtung und Marktanteile. Und das wird schon auch recht klar so formuliert von Ökonomen und ist auch total valide, weil wenn man jetzt schon bei den Neuzulassungen guckt, sieht man schon den Marktanteil von chinesischen Joint Ventures und chinesischen Unternehmen. Und auch da müssten wir mit einer viel aktiveren Industriepolitik gegen vorgehen. Also man könnte ja auch so einen Joint Venture Zwang machen, wie die Chinesen das gemacht haben eine Zeit lang, dass eben umgekehrt chinesische Autobauer hier nur Autos vertreiben dürfen, die in Europa produziert sind oder ein europäisches Unternehmen beteiligen müssen. Und darüber könnten wir dieses Problem lösen und gleichzeitig unsere Autofirmen fitter machen für den Markt. Aber einfach nur, indem man sagt, nee, macht mal weiter wie bisher, löst man halt keines dieser Probleme. Und das ist aber das politische Signal, was eben aus so einer Aufweichungspolitik entsteht. Und dabei ist sowieso klar, dass wahrscheinlich die Marktlage einfach die Politik überholen wird und dann vielleicht ohne deutsche Autos. Ja.
Es gibt ja offensichtlich eigentlich keine ökonomischen Argumente, den teilweisen Ausstieg aus diesem Verbrenner aus zu fordern. Und ich glaube, es gibt auch wenig wirtschaftspolitische Argumente, das wirklich zu wollen. Ist denn jetzt unsere Erkenntnis aus dem Nachdenken darüber, dass es sich hier ausschließlich um entweder populistische Politik handelt oder dass unsere Politiker sehr, einfach sehr stark auf Lobbyinteressen hören?
Beides. glaube ich. Also ich glaube, also einerseits ist es glaube ich schon so, dass da Lobbyinteressen eine große Rolle spielen und dass ja die Autoindustrie auch übermäßig stark repräsentiert ist im Verhältnis zu anderen Unternehmensbranchen in dem Gehör, was sie bei insbesondere konservativen Politikern finden. Es ist natürlich auch was, was populistisch an der deutschen Seele rüttelt.
Ja.
Und wo also durchaus sich, man hat das ja eben an dem Hass gegen Habeck sehr deutlich gemerkt, dass das ein Thema ist, was politisch sensibel ist und wo eben viele aus Prinzip quasi eine Position, die nicht ökonomisch sinnvoll ist, besetzen. Und das klingt ja, also jetzt diese Rede von Merz am Wochenende klang ja nach purem Trotz zu sagen, ich mache alles rückgängig. Mhm. Am Ende spielt es, glaube ich, mit rein, dass das der Versuch ist, WählerInnen einzufangen, die auf so emotionaler Ebene sich angegriffen fühlen, wenn sie keinen Verbrenner kaufen dürfen. Und dann kann man sich natürlich noch die Frage stellen, gibt es vielleicht irgendwelche Gründe, da Ausnahmen zu fordern, die legitim wären? Also sagen wir mal Sportwagen oder bestimmte Arten von Nutzfahrzeugen auszunehmen, für die es noch keine guten Alternativen gibt. Also steckt da vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle ein Sachargument dahinter und ich weiß ehrlich gesagt nicht. Also mich würde jetzt auch nicht stören, wenn die Handvoll Sportwagen weiter Hybride wären, weil die machen ja den Emissionskohl nicht fett sozusagen. Wenn man da so eine prinzipielle Ausnahme treffen würde, ja mein Gott, ist das halt Symbolpolitik. Umgekehrt ist das aber ja nicht das Zugpferd der deutschen Autoindustrie, wie viel Porsche sie verkaufen. Und aus Sicht der Autoindustrie ist es, glaube ich, schon vielleicht, es ist vielleicht auch eine Sache, das muss man vielleicht noch dazu bedenken, sowohl im Agieren der Autoindustrie als auch in der deutschen Politik einfach zu viel Kurzfristigkeit gegenüber Langfristigkeit gepflegt wird. Aus emotionaler Sicht kann Merz sich jetzt dann hinstellen und sagen, seht ihr, ich habe euch zurück in die 90er gebracht, beklatscht mich doch. Und die Autoindustrie kann sagen, seht ihr, wir können mit unserer Strategie doch weiterfahren, wir sind gar nicht gescheitert, wir waren im Gegenteil vorsichtig und das sieht man ja jetzt. Und dann zahlt sich das vielleicht aus in der nächsten und übernächsten Bilanz und beim aktuellen Vorstand. Und genauso zahlt es sich vielleicht, zumindest im Märzkalkül, bei der nächsten Wahl aus. Weiß ich nicht, weil ehrlich gesagt, die Wahlumfragen sehen nicht so aus. Aber
ich glaube, das sieht die CDU anders.
Ja, genau. Also die Hoffnung ist vielleicht, wenn wir noch mehr da drauf werfen, die Leute, die wirklich nicht sich verändern wollen, zu befrieden, dann ist das vielleicht für die nächsten Landtagswahlen noch entscheidend. Das spielt ja auch, ne? Es wird gewählt in Baden-Württemberg und da ist sicher, also eins der Autounternehmen, die nicht besonders adäquat reagiert haben.
Ja.
Und entsprechend zahlt es vielleicht darauf ein, einfach kurzfristigen Erfolg vor langfristigen Sinn zu stellen, was ja sowieso, also die Politik der letzten Jahre geprägt hat, dass man eben auf die langfristigen Ziele offenbar nicht gut genug kommunizieren konnte, um sie zum Kern von Politik zu machen. Ich fürchte, es ist halt Populismus oder Emotion sozusagen.
Mhm.
Und kurzfristige Erfolgsgenerierung bei den Autokonzernen mag auch dabei sein, weil die haben ja sehr zu kämpfen, auch die Zuliefererindustrie hängt da ja dran. Also es ist ja nicht so, dass die Autoindustrie nicht handfeste Probleme hätte. Und jetzt noch investieren zu müssen, würde das natürlich auf die kurze Frist erstmal noch verschärfen. Einige Linien einfach jetzt mit der Technologie, die man hat, weiter zu produzieren, mag vielleicht kurzfristig da nochmal ein bisschen Pflaster draufkleben.
Ja, und das glaube ich eben nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich, wirklich, also dass das die Überzeugung eines Entscheiders in der Automobilbranche ist, dass wenn man jetzt dieses Verbrenner aus verwässert oder im Optimalfall ganz abschafft, dass die Leute sich jetzt plötzlich wieder in großem Maße Autos kaufen. Für mich ist das magisches Wunschdenken, das da zur Begründung gezogen wird und dass da schüttle ich einfach noch viel mehr den Kopf darüber als über mein Thema, ja. Das ist einfach, das geht mir nicht ins Hirn. Wie kommt man auf die Idee, wenn man Zulieferer von BMW, VW, Audi ist, dass wenn man dafür lobbyiert, dass dieses Verbrenner aus nach hinten verschoben wird, dass die Leute sich deswegen mehr Autos kaufen? Das ist doch totaler Quatsch.
Ja, glaube ich auch. Und die Einschätzung ist schon auch, es wird uns eher Arbeitsplätze kosten. Also Monika Schnitzer hat das ja auch sehr deutlich so gesagt, dass sie sagt, das wird am Ende dazu führen, dass die Arbeitsplätze nicht in Deutschland sind, die da dranhängen und dass wir in der mittleren Frist dann eher eben Marktanteil verlieren und damit auch Arbeitsplätze verlieren, während eben natürlich das Kommunikation der Politik ist, damit sichern wir die Arbeitsplätze in der Autoindustrie. Also ich kann es mir auch eigentlich nicht vorstellen, dass man das für eine sinnvolle Strategie hält. Außer man geht in 2 Jahren in Rente und sagt, ja, die 2 Jahre brauche ich dann jetzt nicht mehr vertreten, dass wir erstmal investieren und den Gürtel enger schnallen müssen. Dass man eine ökonomisch unkluge Entscheidung einfach, die kluge Entscheidung einfach rausschiebt auf den Nachfolger. Das wäre so das Einzige, was das rational machen würde, vielleicht auf einer merkwürdigen Art von Rationalität. Oder das positiv zu lesen kann natürlich sein, die laufen dann jetzt rum und suchen sich Partner und stellen sich dann in 5 Jahren um und dann ist es besser. Aber sie denken, sie sind einfach ein bisschen langsamer oder keine Ahnung. Aber am Ende betreibt man damit ja auch mit Kosten ein Modell weiter, was man dann zusätzlich betreiben muss. Also wenn man 25, 35 noch Hybride bauen will, dann muss ja man ja auch in die Weiterentwicklung von Hybriden investieren und eben nicht nur noch in die Weiterentwicklung von E-Autos.
Ja.
Und auch der innereuropäische Konkurrenzdruck ist relativ hoch.
Ja, ja, klar. Es ist halt immer so, wenn du in einer Branche bist, die nicht von soliden Wachstumszahlen profitiert, sondern der Kuchen halt immer kleiner wird, dann gibt's halt Hickhack unter den Wettbewerbern. Ja, das ist natürlich immer so.
Also es bleibt natürlich das, was du gesagt hast. Wir müssen schon in Deutschland auch ins Stromnetz und in die Ladeinfrastruktur investieren, wenn es uns nicht wirklich zum Nachteil gereichen soll. Aber das wird ja auch nicht besser, weil wenn nur noch Hybride und E-Autos mit Range Extender zugelassen werden dürfen, muss man die trotzdem laden. Und natürlich kann man dann auch sein Hybrid immer mit Benzin fahren, aber zu welchem Preis? Es verlagert ja auch die Kosten auf den Nachfrager am Ende.
Ja.
Denn der Sprit wird auf jeden Fall teurer werden im Rahmen des Zertifikatehandels und auf Basis der Entwicklung der Ölpreise ohnehin. Das heißt, schon weit bevor die nächste Investitionsentscheidung für Privatkäufer getroffen wird, wird man schon erleben, dass der Sprit immer teurer wird. Das ist genauso wie die Leute, die noch eine Gasheizung letztes Jahr eingebaut haben, die absehbar jetzt steigende Gaspreise haben werden, wo man nichts dran ändern kann. Und so ist es halt beim Sprit genauso. Das heißt, wenn man sich dann entscheidet, 2034 noch ein Hybrid mit einem mini kleinen Akku zu kaufen, dann wird man auch dann mit sehr viel höheren Betriebskosten rechnen müssen. Und das ist dann schon irgendwie wahrscheinlich, dann muss man halt einen Grundsatzknall im Kopf haben.
Du, unter Nerds gibt's doch diesen lustigen Spruch, no backup,
ja,
no mercy. Oder kein Backup, kein Mitleid, ja, so heißt es, gell? Kein Backup, kein Mitleid. Ehrlich gesagt, mir geht's auch so ein bisschen bei diesem Thema so. Ich denke, ja, dann kauf dir halt jetzt noch deine Gasheizung für, keine Ahnung, die Hälfte des Preises und in 5 Jahren hast du halt ein Problem. Ja.
Da wird halt auch politisch zugunsten von populistischen Argumenten eine Täuschung letztlich vorgenommen, die am meisten bei den Leuten dann ins Geld geht, die es sich am wenigsten leisten können. Weil dem völlig ausgeliefert sind ja Mieter bei den Gasheizungen und genauso natürlich, wenn die Ladeinfrastruktur nicht ausgebaut wird, sind es auch eher die Leute, die sich halt kein Eigenheim leisten können, die dann draufzahlen müssen. Und entsprechend das Verharren im Markt wird sich am Ende vor allen Dingen auf die Leute, die sich es nicht leisten können, auszahlen. Und das wird halt bewusst in Kauf genommen, weil das eben bis zu den übernächsten Wahlen niemand merkt.
Ja.
So. Übrigens möchte ich explizit sagen, dass nicht die gesamte deutsche Industrie so gestrig ist. Der BDI, der sich jetzt auch nicht dadurch hervortut, besonders in Richtung Klimaschutz sich zu positionieren, hat trotzdem klar gesagt, sie sehen eigentlich an anderen Handlungsvektoren Bedarfe in Bezug auf Klimaschutz, nämlich insbesondere bei der Frage von Regulierung und Bürokratie. Und da würden sie eben vor allen Dingen sehen, dass sich da was ändern muss, damit die deutsche Industrie weiter wettbewerbsfähig ist. Argumentieren also natürlich auch industriefreundlich, aber nicht in Richtung, wir wollen alles behalten, wie es ist, sondern eher, wir wollen die Kosten von Anpassung verringern. Nebenher in dem Interview mit dem BDI-Chef positioniert er sich auch sehr klar gegen die Argumente der AfD. Das fand ich sehr nett zu lesen, sodass man eben auch den Eindruck hat, andere Branchen haben durchaus verstanden, dass sie sich anpassen müssen und versuchen jetzt eher den Weg dafür zu bereiten, als es vollständig zu blockieren, sagen wir es mal so. Und was vielleicht auch mit reinzahlt in diese ganze Debatte ist, dass die Rüstungsunternehmen bisher sehr wenig von dem Sondervermögen für Sicherheitspolitik sehen, denn wir sind auch in der Rüstungsproduktion leider nicht in der Lage, die Dinge zu liefern, die gebraucht werden. Und deshalb kommt von dem Sondervermögen bei der deutschen Rüstungsindustrie sehr wenig an.
Ja.
Und das ist natürlich was, das zahlt halt auch auf diese Gesamtsituation ein. Und es ist deshalb tatsächlich keine einfache politische Situation, muss man auch sagen. Das nochmal ein bisschen ins Bild rücken, denn letztlich ist die Autoindustrie ja auch nicht alles, was wir in Deutschland haben und was sich direkt mal verändern muss.
Ja, und tatsächlich ist es ja auch nicht nur in der Rüstungspolitik so, sondern auch in dieser ganzen Frage nach digitaler Souveränität. Mhm. Ja. Also hier in Bayern wird ja gerade drüber gesprochen, dass die bayerische Regierung einen Milliardenauftrag an Microsoft ohne Ausschreibung vergeben will für die Ausstattung der bayerischen Verwaltung mit Softwarelizenzen für Microsoft, wo ich mich halt immer frage, naja, aber also wenn man doch Souveränität anhand der Bedrohungssituationen sowohl von Russland als auch durch die Situation in den USA und in China irgendwie als Thema hat, warum zieht man das nicht überall durch? Ich glaube, es ist irgendwie, ich struggle damit. Ich ehrlich gesagt schon seit der, wahrscheinlich schon länger, aber in der Corona-Pandemie ist mir das auch so klar geworden. Es fällt der deutschen Gesellschaft extrem schwer, Erkenntnisse in Handeln umzusetzen. Und ich will das gar nicht immer auf Politik schieben, weil Politik ist halt dann irgendwie auch nur ein spezifisches Gebiet von Gesellschaft, sondern ich sehe das eigentlich überall. Ja, man weiß etwas, aber ist nicht bereit, das Handeln an das Wissen anzupassen.
Weiß nicht, ob das nur in Deutschland so ist oder das tatsächlich international ein Gesamtproblem.
Wahrscheinlich ein menschliches Phänomen, ja.
Das war sein Thema für heute, aber natürlich, weil wir hier die Weihnachtsfolge aufnehmen, haben wir brav Picks mitgebracht.
Ja.
Um im Urlaub was zu hören oder zu lesen.
Oder was zu zocken. Ich bin ja so ein, wie nennt man das, ein Winterzocker.
Ja.
Jedes Mal, wenn es früh dunkel wird im Jahr, habe ich das Verlangen, mich wieder vor eine Playstation zu setzen und ein Computerspiel zu spielen. Im Sommer mache ich das tatsächlich überhaupt nicht, aber im Winter zieht es mich dann doch immer vor den Bildschirm. Und was ich aktuell spiele, ist ein schon 5 Jahre altes Spiel, das nennt sich Hades. Das ist ein, Vorsicht, jetzt kommt ein Zockerbegriff, ein Roguelike, also ein Dungeon Crawler, in dem man seine Spielfigur so ein bisschen hochlevelt und ja, verschiedene Bosse sozusagen besiegen muss. Es ist ein total tolles Spiel. Es hat auch in dem Jahr, als es rauskam, glaube ich, irgendwie alle Preise abgeräumt. Bisher ist es so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Aktuell ist es halt super mega günstig. Irgendwo kriegt man für 10 Euro. Ich habe jetzt schon, glaube ich, 40 bis 50 Stunden Spielzeit reingesteckt dieses Jahr. Und also mehr Value for Money geht fast nicht, ehrlich gesagt, auf dem Computerspielemarkt. Kann ich sehr empfehlen. Hades.
Sehr schön. Ich habe was zum Hören und zwar die Ausgabe des Alles Gesagt Podcasts von der Zeit mit Anne Brohrhilker. Alles Gesagt ist der unendliche Podcast der Zeit. Also das Prinzip ist, dass der so lange aufgenommen wird, bis der Gast ein Codewort sagt, mit dem die Aufnahme sofort abgebrochen wird. Die Folgen sind zwischen 2 und 8 Stunden lang. Und dazwischen wird gegessen und getrunken und so weiter. Das Interview führen der Chef von Zeit Online und der Herausgeber des Zeitmagazins und der Chef von Zeit Online sind sie, glaube ich. Und ich habe ein gespaltenes Verhältnis zu diesem Podcast, weil...
Oh, ich auch.
Die mir beide fürchterlich auf die Nerven gehen, weil die sich sehr gern reden hören, sich oft auch miteinander referenziell unterhalten und nicht mehr mit dem Gast. Und ich auch ein deutlich schwieriges Verhältnis der beiden zu weiblichen Gästen meine rauszuhören. Also in der Regel finde ich, das beklugscheißernde Verhalten wird gegenüber Frauen sehr viel größer noch als gegenüber Männern. Und ja, also ich finde es schwierig. Ich finde auch, dass sie sich sehr bildungsbürgerlich inszenieren. Und da habe ich kriege ich große Gänsehaut von.
Hanna, das ist eine Deformation professionell. Die arbeiten bei der Zeit.
Ja, das kann ja sein. Aber die machen gleichzeitig einen Podcast, in dem sie versuchen, gleichzeitig so zu tun, als wären sie ganz hip und jung. Das muss man ja auch sagen.
Ja, ja.
Die geben sich dann so, als ob sie am Zahn der Zeit sind und über ihre Kinder, habe ich den Eindruck, alles mitbekommen, was gerade Jugendsprache ist und so. Und gleichzeitig sich aber extrem bildungsbürgerlich gerieren. Und ja, einfach auch, also fürchterliche Selbstdarstellung von beiden eigentlich. Und auch inzwischen ist auch dieser Podcast zu so einem Rituellen gereift, wo sie immer sehr betonen, was sie alles jede Folge machen und was sie mal mit dem und dem besprochen haben. Und der war ja auch schon mal bei uns zu Gast. Grüße gehen raus. Und das macht mich wahnsinnig. Ich kann die Folgen nie am Stück hören eigentlich. Und ich höre auch wirklich nur, wenn ich den Gast ausgesprochen sympathisch finde. Und bei Anne Brohrhilker war das klar der Fall. Und ich finde, sie hat die beiden auch ganz gut im Griff. Also sie versuchen auch, sie da deutlich einzuhegen, aber sie nimmt schon sich ihre Redezeit und bringt auch relativ trocken und nicht allzu emotional ihre ganzen Sachen vor, finde ich. Und das habe ich wirklich gern gehört, auch weil Anne Brohrhilker einfach als Person auch total faszinierend ist, finde ich. Also sich vielleicht für die, die es möglicherweise nicht mitbekommen haben, sie war in Köln die Staatsanwältin, die in die Ermittlung der Cum-Cum- und Cum-Ex-Geschäfte dafür verantwortlich war und die relativ plötzlich vom NRW-Finanzminister abberufen worden ist von diesem Posten. Und dann ist damit jemand beauftragt worden, der vorher in ihrem Team war und offensichtlich ja auf persönliche Entscheidung des zuständigen Ministers ohne Beteiligung des Vorgesetzten bei der Staatsanwaltschaft. Und das hat hier in NRW doch durchaus auch zu politischem Augenrunzeln geführt. Und sie hat dann gekündigt bei der Kölner Staatsanwaltschaft und ist jetzt bei Finanzwende.
Mit Kevin Kühnert.
Genau, mit Kevin Kühnert und hat auch ein Buch geschrieben und engagiert sich eben jetzt sehr für Fairness im Finanzsystem und stellt eben in dem Podcast sowohl ihren persönlichen Werdegang und ihre Entwicklung in Richtung eben jetzt ja letztlich Aktivismus oder Lobbytätigkeit, als auch eben nochmal diese abgrundtief verwerflichen Geschäfte dar und kommt auch inhaltlich da schon zur Sprache. Also es ist nicht nur die Darstellung ihrer Person, sondern auch der Inhalte. Deshalb finde ich, man kann sich das gut anhören. Ich glaube, es ist 6 Stunden.
Ich habe den auch noch auf meiner Liste.
Ja, kriege alles gesagt immer in meinem, 6 Stunden, 10 Minuten in meinem Podcatcher und dann entscheide ich immer nach den ersten, ich brüte dann immer ein bisschen, ob ich es hören will und dann höre ich es irgendwann an.
Ich muss jetzt auch mal eine referenzielle Frage stellen. Hast du denn die Folge zu Christiane Nüßlein-Vollhardt gehört?
Nein.
Die Nobelpreisträgerin, die sie interviewt haben?
Nee, habe ich nicht.
Ich musste, das war auch, es war genau das, was du gerade als Kritik geäußert hast, in Reinform. Also genau das waren meine Gedanken, während ich diesem Podcast zugehört habe.
Also ich finde das Konzept total toll.
Ja.
Und weil es ja wirklich sehr davon profitiert, so eine Langform zu haben, um wirklich intensiv sprechen zu können und auch oft nochmal ganz andere Seiten an den jeweiligen Personen auch zutage kommen oder deren absurde Werdegänge bis zu der Position, für die man sie kennt. Aber ja, man muss halt auch sehr lange den beiden Hosts zuhören. Es gibt ein paar Folgen, die ich wirklich gern gehört habe. Die erste Folge mit Robert Habeck fand ich ganz toll. Die mit Cornelia Funke fand ich super. Jetzt Heidi Reicheneck, da hatte ich ein bisschen gespaltene Verhältnisse, weil ich Heidi Reicheneck eigentlich nicht so sympathisch fand, also weniger als ich gedacht hätte. Das war ja vor 2-3 Monaten. Aber ja, außerdem machen sie jetzt auch übersetzte Versionen, die offenbar durch eine KI-Übersetzung laufen, wo dann die Stimme quasi auch nachempfunden wird und das finde ich auch sehr merkwürdig. Also die interviewen quasi auf Englisch und dann erscheint das auf Deutsch, KI-generiert mit einer Imitation der Stimme der Person. Und das, ja, das finde ich auch eine etwas merkwürdige Herangehensweise. Aber ja, also die Folge mit Anne Brohecker ist ja auf Deutsch aufgenommen worden und kann ich sehr empfehlen. Hast du was getrunken?
Ich habe versucht, weniger zu trinken.
Genau, die richtige Jahreszeit dafür. Winter, kalt, deprimierend, lass mal auf Alkohol verzichten.
Naja, das ist ja der Vorteil, wenn man dann irgendwie, wenn die Kinder im Bett sind, sich vor den Fernseher hockt und PlayStation zockt, dann kann man den Alkohol links liegen lassen. Ich habe tatsächlich Guinness getrunken aus dieser komischen Dose mit Plastikeinsatz, damit irgendwie beim Ausschenken irgendwie der Schaum so eine schöne Guinness-Zapfkrone imitiert. Mhm. Ja, ich finde, um Guinness zu trinken, ist das wahrscheinlich die beste Methode daheim. Ich mag das Bier. Ich finde, das ist auch tatsächlich passend zur kalten Jahreszeit, aber jetzt wahrscheinlich nichts Besonderes.
In einer schon länger vergangenen Episode habe ich zu diesem Thema mal den Guinness-Kuchen als Pick gehabt. Muss man dann suchen unter den Picks, wo der ist. Und daraus ergibt sich aber immer, dass eine halbe Dose Guinness über ist. Weil nicht eine ganze Dose in diesen Kuchen kommt. Man kann also da auch eine Kombination aus Kuchen und Getränk draus machen.
Sehr gut.
Ja, ich habe zu meinem Geburtstag von Fred ein Sekt geschenkt bekommen, einen alkoholfreien Sekko, um genau zu sein. Also keinen Sekt, sondern Sekko, da wollen wir mal schön auseinanderhalten. Und es ist auf jeden Fall der beste alkoholfreie Sekko, den ich bisher getrunken habe. Er ist von Weingut Familie Schwarz, Weingut am Ölspiel in Franken, Sommerhausen. Und es schmeckt gar nicht so, also alkoholfreier Sekt hat ja oft sowohl zu viel Kohlensäure als auch ist tendenziell etwas süß, um diesen Schwefelgeschmack zu übertönen, der eben in alkoholfreien Weingetränken einfach drin ist, damit sie sich halten. Also man muss letztlich ja den Alkohol irgendwie ersetzen durch süß und kribbelig und so weiter. Und das, finde ich, gelingt denen erstaunlich gut. Also der ist nur ein bisschen kribbelig, ist nicht so süß, schmeckt sehr nah an echtem Prosecco, wobei ich jetzt langsam ja nicht mehr weiß, wie echter Wein mit Alkohol schmeckt. Aber nee, ist schon, hat auch verhältnismäßig wenig Zucker tatsächlich in den Werten. Kann man gut trinken. Und es gibt wohl, das habe ich dabei gelernt, verschiedene Arten, alkoholfreien Wein herzustellen. Nämlich, indem man ihn aus Traubensaft herstellt oder indem man Wein entalkoholisiert und dann aber wieder den Geschmack auf irgendeine Form wieder hinzufügt. Das fand ich ganz spannend, muss ich nochmal genauer ausrecherchieren, aber dieser wird auf jeden Fall auf diese Weise produziert und nicht in dem Traubensaft über Aromen weinartig gestaltet wird. Das schmeckt man schon sehr deutlich. Es ist deshalb ja auch so, dass gute alkoholfreie Weine und Sekte oft teurer sind als die mit Alkohol, weil es eben mehr Aufwand ist, sie zu produzieren, als einfach das nur zu vergären.
Ja.
Also kann ich es empfehlen, wenn man entweder dort in der Gegend ist, so wie ich das wahrscheinlich sein werde über die Feiertage, oder vielleicht kann man es auch online bestellen, habe ich gar nicht geguckt, Sekko alkoholfrei von Weingut am Ölspiel. Zur Abwechslung mal ein zufriedenes alkoholfreies Getränk.
Ja, sehr gut. Das ist doch schön. Und ich finde, der ist ja auch noch bezahlbar, ja. Sehe ich gerade. 7,80 Euro vor Ort.
Das ist schon im normalen Bereich so. Also kann ja mit.
Schön, gar nicht vor Ort, sondern für den Online-Versand sogar. Ja, cool.
Kann ja durchaus mithalten, auch mit den anderen alkoholfreien Sekkos, die man so im Supermarkt bekommt.
Okay.
Supi, dann sind wir heute zur ungewohnten Stunde fertig mit der Aufnahme.
Ja, ich bin ja ein großer Freund von Vormittagsarbeiten.
Ja. Das Arbeiten muss ich halt jetzt noch machen.
Ja, ich auch.
Aber das war schön mit dir. Und
danke gleichfalls.
Allen Zuhörenden sowohl. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit und eure Spenden, Premium-Abos und Daueraufträge. Wir freuen uns über Weihnachtsgeschenke in Form von besagten Premium-Abos, Spenden und Daueraufträgen. Dieses Jahr haben wir, glaube ich, ja gar keine Wunschlisten gemacht. Und ich denke auch schon mal, schönen Jahresausklang und schöne Feiertage, wenn ich es richtig sehe, haben wir keine Aufnahme mehr geplant. Vielleicht zwischen den Jahren macht Marco noch mal was. Aber vor Weihnachten passiert auf jeden Fall nichts mehr.
Doch, Weihnachtsgeschenke kaufen.
Ja, okay.
Davon haben aber die Podcast-Hörerinnen nichts. Nee.
Gut, dann tschüss.
Ciao.
Das war Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Du willst unsere exklusiven Premium-Folgen schon vor allen anderen hören? Dann werde jetzt Mitglied und unterstütze uns mit deiner Spende auf mikroökonomen.de. Bis zum nächsten Mal.